Fußball für zwei. Der NDR 2 Fußball-Podcast.
Eigentlich wollten wir ja aus der Kühltruhe vom Supermarkt um die Ecke senden, aber da liegen schon zwei Bauarbeiter drin. Die armen Kerle müssen bei der Affenhitze arbeiten. Boah, ist das warm. Einer von uns beiden hat sich zumindest in die kühle NDR 2 Studio-Atmosphäre richtig kuschelig und klimatisiert, ist es da gerettet. Und ich sag euch Hello aus Glasgow, bin gerade in meinem Hotelzimmer und das wäre auch schon die Erklärung dafür, falls die WLAN-Verbindung wieder so ein bisschen wackelig sein sollte. Aber jetzt erstmal zu meinem Plauschpartner und Fußballversteher. Hallo nach Hamburg, hallo Fabian Wittke.
Hallo Leute, es sind Ferien, alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Diese wunderbare sommerliche Folge von Ein Ball für zwei, während die Fußball-Bundesliga noch im Sommer schlummert, die zweite Fußball-Bundesliga allerdings schon wieder langsam Fahrt aufnimmt, freuen wir uns auf diese wunderbare Folge und ich freue mich auf meinen Mann in Glasgow, unser Mann in Glasgow, unser Korrespondent für diesen Podcast, das ist natürlich Michael Augustin.
Fehlt noch der Mann, der abends über die tiefstehende Sonne einfach rüberguckt, weil er so groß ist. Er ist ein ganz großer, unser Regisseur Martin Seidemann.
Ich habe mir ein spezielles Duschgel gekauft, das auf Kühlung ausgelegt ist und es funktioniert. Es fühlt sich allerdings so ein bisschen an, als ob man sich so ein Hustensälbchen auf die Brust gerieben hat. Also es ist nicht durchweg unangenehm, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen.
Das ist ja wie bei diesem Podcast, der ist ja auch nicht durchweg unangenehm, sondern nur an manchen Stellen. Damit können wir im Prinzip auch schon direkt reinspringen, allerdings ja nicht ohne vorher noch den Reset-Knopf zu drücken, und zwar für alle neuen Hörer. Wir möchten sagen, hallo alle neuen Hörer, die uns zum ersten Mal hören, und deshalb auch die Frage völlig berechtigterweise, Michael, was machst du eigentlich in Glasgow?
Ich bin ja nebenbei nicht nur Fußballreporter, sondern auch Schwimmreporter. Hier findet gerade die EM im Schwimmen statt, parallel auch zur Leichtathletik-EM in Berlin oder zur Bahnrad-EM hier. Golf wird gespielt, geturnt wird. Das Ganze läuft unter dem Label European Championships. Da berichte ich gemeinsam mit einigen Kollegen über Schwimmen. Ich übertrage die Rennen. Es gab auch schon ein paar Medaillen für Deutschland. Aber natürlich bin ich in meinem tiefsten Herzen Fußballreporter und verfolge das Geschehen vom Beckenrand aus, das Geschehen in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga. Und lieber Fabian, du hast ja vorhin schon so einen kleinen Reim vorgetragen. Ich hätte auch einen.
Na?
Darf ich dir mal vortragen?
Bitte.
Braucht ihr Hilfe, sind wir laut. Wir sind eure zweite Haut. Wir werden euch durchs Stadion tragen. Gemeinsam können wir jeden schlagen. Mit jeder Faser unseres Seins wird Hamburg jetzt die Nummer 1. Nur der HSV. So stand es neulich am Trainingsplatz. Da hat jemand auf einen Zettel genau diese Zeilen geschrieben als Motivationshilfe für die HSV-Spieler nach dem 0:3 gegen Holstein Kiel. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Ja. Zweite Liga. Der HSV steht jetzt vor seinem ersten Kellerduell in der zweiten Liga. Der Tabellen-18. muss beim 16. SV Sandhausen antreten.
Ja, genau. Und was habe ich mit vielen HSV-Fans im Norden gemeinsam? Auch ich habe diese Woche so geschaut, als hätte man mir das Fahrrad geklaut. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass ich tatsächlich um ein Fahrrad weniger bin. Aber das Happy End ist am Ende dann eben auch, dass man dieses Fahrrad wiedergefunden hat. Und da schließt sich ja möglicher auch metamorphorisch, wenn man das so sagen darf, also in Metaphern gesprochen, der Kreis. Vielleicht bringt ja der Hamburger SV den vielen HSV-Fans am Wochenende in Sandhausen auch das Fahrrad wieder zurück. Vielleicht wird ja am Ende wieder alles gut.
Ja, und ich wäre ja nicht Fußballpoet, wenn ich nicht auch noch einen kleinen Reim auf Sandhausen zusammengetragen hätte. Der könnte ungefähr
jetzt
gehen. Wir sind die Fans aus Sandhausen. Unser Team kämpft ohne Pausen. Unser Stadion ist zwar sehr klein, doch die Atmosphäre ist gemütlich fein. Hier können wir jeden Gegner schlagen. Ihr könnt ja mal am Sonntag die Hamburger fragen. Wie findet ihr das?
Ich finde
es reimt sich.
Was den Reim angeht, finde ich es schwierig.
Buchen Sie Michael Augustin auch für Ihre Hochzeit oder für den 80. Geburtstag Ihres Großvaters. Er kommt auch zu Ihnen. Michael Augustin hat für alles einen Reim. Ja, also ich finde es gut. Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir oder haben wir angedeutet, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen natürlich auf das große Panik-P im Norden. Ne? Also es ist im Prinzip so, wie die Bild-Zeitung ja erst schreibt, wir steigen auf in so und so vielen Tagen und am nächsten Tag, der Hamburger SV ist zu schlecht für die zweite Liga. Mit den typischen Beispielbildern, da gehört natürlich der Hausmeister im Volkspark dazu oder auch einer, der bei Blum und Voss arbeitet oder auch der 8-jährige Luca, das Beispielkind für Trauer und Tristesse in Hamburg mit dem Jan-Fiete-Arp-Trikot, der einfach nur sagt, das möchte ich jetzt auf dem Flohmarkt verkaufen. Und natürlich auch noch die Promis, die dazu gehören. Das ist in Hamburg natürlich
Hallöchen und so, ja, ist die Nachtigall und so, große Panik jetzt in Hamburg und so, Hamburger und so, mit dem Rücken zur Wand.
Oder natürlich auch, ja, Til Schweiger, aber der ist ja neuerdings Radsport-Experte. Aber tatsächlich, es ist natürlich jetzt schon die ganz große Krise beim Hamburger SV. Oder ist sie das nicht? Oder ist es einfach nur ein Spiel, das unglücklich gelaufen ist?
Ich muss mich an dieser Stelle kurz einschalten. Es gibt da doch zwei Optionen. Erstens, man betrachtet das Ganze gelassen und gechillt, lehnt sich zurück und fragt sich, woran es gelegen hat. Oder aber, man bricht in Panik aus!
Ich tue es ehrlich gesagt noch nicht ganz. Aber komm, wir schauen doch, wollen wir mal so Stück für Stück, peu à peu auf dieses Spiel in Sandhausen schauen. Was wird den Hamburger SV dort erwarten?
Ich möchte mal anfangen mit einer anderen Frage. Wie kommt man eigentlich nach Sandhausen? Da gibt es ja eine sehr charmante Plakatwerbeaktion des SV Sandhausen. 8 große Plakate hängen am Hamburger Hauptbahnhof. Nicht so nach dem Motto Edgy Badgy, Schadenfreude, der große HSV ist in die zweite Liga abgestiegen und muss jetzt zu uns nach Sandhausen. Nein, das ist ganz charmant, so in Anlehnung an eine Taktiktafel, die man von Fußballtrainern kennt. Also ein Spielfeld ist aufgezeichnet, dann sind da 6 Punkte aufgeschrieben. Punkt 1, Zwischenstopp, zweite Liga. Punkt 2, ICE von Hamburg nach Mannheim-Heidelberg nehmen. Punkt 3, in die S-Bahn umsteigen. Punkt 4, mit der S3, S4 zur Haltestelle Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen. Punkt 5, vom Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen per Shuttlebus zum Stadion. Punkt 6, bahnfrei für ein geiles Spiel. Ich finde das echt charmant und ich glaube auch, die HSV-Fans haben dem SV Sandhausen diese Werbeaktion gar nicht so übel genommen, oder?
Nee, glaube ich auch. Und zwar gibt es tatsächlich auch einen Ton dazu, und zwar vom Trainer, von Christian Titz, können wir uns jetzt ja mal anhören.
Ha, also mich können Sie fragen, ich bin darin Experte, ich habe in der Jugend beim SV Sandhausen gespielt und alle, die den Weg nicht finden, ich kann es Ihnen erklären.
Ja, man muss dazu sagen, der kommt ja aus der Gegend, ne? Deswegen klingt er auch so ein bisschen wie Boris Becker. Ist er nicht auch ein Leimener?
Er ist ein Leimner, auf jeden Fall kommt er tatsächlich da aus der Ecke. Und wenn man jetzt nochmal sagt, so, okay, was erwartet den Hamburger SV neben der Tatsache, dass es natürlich ganz viel Hohn und Spott gibt, auch seitens des SVS, du hast diese Werbeplakataktion angesprochen, trotzdem die Stimmung im Volkspark und die Stimmung bei Christian Titz ist gar nicht so schlecht, das können wir hier mal hören.
Nein, ich glaube auch, dass da ein Spiel auch nicht der Anlass sein darf, dass wir alles komplett in Frage stellen. Es gibt Spiele, wo einfach du dann bei dir gewisse Dinge nicht klappen, dann wirst du ein Stück weit unsicherer, weil du so in der Bringschuld zu Hause bist und dann funktioniert die eine oder andere Sache nicht und dann ist halt immer die Gefahr, dass mehrere Spieler in diese Art des Spiels mit reingehen, diese Verunsicherung. Aber trotzdem haben wir auch das Vertrauen in die Mannschaft, dass wir das zum nächsten Spieltag wieder hinbekommen.
Und das ist eben das Spiel beim SV Sandhausen. Michael, dazu muss ich sagen, ich bin ja tatsächlich mal in diesem Hartwaldstadion gewesen. Damals.
Ja, darauf wollte ich hinaus, ja? Genau. Du bist ja unser Sandhausen-Insider, vorletzte Saison. Mit Hannover 96, ne? Wie du da hingekommen bist, das haben wir ja gerade erfahren. Mhm. Wie sieht's denn da aus in Sandhausen, in dieser schnuckeligen Stadt in der Nähe von Heidelberg?
Das ist wirklich der absolute Knaller, muss man sagen. Also wenn es irgendwo noch Fußball und Dorfromantik gibt und das vereint und das vor allen Dingen eben auf Profiniveau, dann beim SV Sandhausen. Ich bin ja damals da gewesen, weil Hannover 96 in Sandhausen aufgestiegen ist. Ich bin ja so eine Art Hannover 96-Experte. Ist immer blöd, das über sich selbst zu sagen, ne? Aber ich bin damals als Reporter dort gewesen und du fährst da tatsächlich da durch Wiesen, Wald und Dorfstraßen und irgendwann taucht da an so einem Kreisel das Hartwaldstadion auf. Und das sieht tatsächlich so aus, als wird man so im Prinzip im Kinderzimmer bei sich zu Hause oder woanders irgendwie eine Stunde nichts hören und dann guckt man mal, was machen die Kinder da eigentlich? Und dann haben die da aus dem Schuhkarton so ein kleines Stadion gebaut und so sieht im Prinzip dieses Hartwaldstadion aus. Das ist tatsächlich eine Bezirkssportanlage, an die man heran nach und nach mehrere Tribünen gebaut hat. 15.000 Plätze hat dieses Stadion. Man könnte denken, für jeden Dorfbewohner ein Platz, denn Sandhausen hat auch rund 15.000 Einwohner. Aber ich habe mich dann da auch so ein bisschen umgeschaut, weil das ist tatsächlich so etwas, was es ja in dieser Profifußballzeit gar nicht mehr so häufig gibt, so authentische kleine Fußballstadien. Und dann bin ich da so ein bisschen auch um das Stadion herumgeschlichen und das ist total witzig. Das ist tatsächlich so, als wärst du früher irgendwo auf dem Dorf und die Ligamannschaft spielt. Die kommen dann da in ihren Trainingsanzügen entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß an. Also da schläft jetzt keiner in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel und wird dann mit dem Mannschaftsbus abgeschottet zum Stadion gefahren. Sondern die kommen da mit dem Trainingsanzug an, mit dem Fahrrad an und dann steht da irgendwo noch so ein Rentner mit so einem Jutebeutel an seinem Fahrradlenker und grüßt da irgendwie die Kollegen, die da ankommen und sagt hier, Mensch, ja, heute mal alles Gute und da will auch keiner irgendwie noch großartig ein Autogramm, sondern das ist im Prinzip tatsächlich so, als wärst du auf dem Dorf und die Ligamannschaft spielt. Hier noch ein Schwenkgrill und und irgendwie da noch eine Hüpfburg und dann hättest du im Prinzip genau dieses Szenario, das man von überall vom Land und aus dem vom Dorf kennt. Und so ist es tatsächlich in Sandhausen. Und ich kann mir vorstellen, so sehen übrigens natürlich auch die Kabinen aus. Ne? Also habe ich damals gesehen, nachdem Hannover 96 aufgestiegen ist, dann gab es den Platzsturm und dann war das eben nicht mehr so ganz klar reglementiert, wo werden dann die Interviews gemacht, sondern bist du da hingegangen, wo du irgendwelche Interviews bekommen hast. Das war dann natürlich Hannover 96 nach dem Aufstieg auch egal. Konntest du auch mal in diese Kabinen reinschnuppern. Und das ist tatsächlich so. Da hast du diese Holzbänke und das war's dann. Also kannst du dich dann hinsetzen, in der Mitte steht ein Tisch, da stehen dann so Getränke drauf und so. Also das ist tatsächlich der klassische Dorffußballplatz.
Und ich möchte kurz was überprüfen. Einmal Ruhe bitte.
Ja? Ja, das hat schon mal
geklappt. Warte.
Sandhausen.
Aha, Sandhausen, ihr liegt richtig, weil mir hat neulich ein SWR-Kollege, also aus dem Berichterstattungsgebiet von Sandhausen, gesagt, es hieße Sandhausen und nicht Sandhausen, weil ja das Sand das Besondere wäre und nicht das Hausen. Es gibt ja auch Babenhausen oder was weiß ich was. Aber ihr liegt vollkommen richtig, Sandhausen. Und das war unsere tolle ARD-Aussprachedatenbank. Moment.
Sandhausen.
Die uns sagt, ihr liegt richtig.
Immer diese Haarspalterei. Aber das, was du erzählt hast, Fabian, erinnert mich stark an den FC St. Pauli vor dem Umbau des Millerton-Stadions. Ja. Da war das auch so. Da haben die Spieler vorher nochmal in der Vereinskneipe vorbeigeschaut und haben dieselben Toiletten wie die Fans genutzt. Und bei Darmstadt 98 war das auch so. Nach dem Aufstieg in die erste Liga habe ich das allererste Spiel gemacht von Darmstadt 98. Das war damals übrigens gegen Hannover 96. Da kamen die Spieler auch an, sind durch Heerscharen von Fans gegangen, haben noch einen Plausch gehalten. Die haben sich dann wahrscheinlich so anderthalb Stunden vor Spielbeginn getroffen. Und das Lustige in Darmstadt, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das Spiel ging um 15.30 Uhr los. Um 15 Uhr saß ich noch auf meinem Reporterplatz auf blankem Beton. Es war Sommer, aber es war trotzdem ein bisschen kalt am Popo. Und dann sagte jemand, stehen Sie bitte mal auf. Und dann wurde noch der Plastikschalensitz angeschraubt. Kurz vor Ligastart, ungefähr 25 Minuten vor Anpfiff, wurden die letzten Umbauarbeiten an dem Stadion noch durchgeführt. Und das, was du gerade über Sandhausen, jetzt bin ich irritiert, gesagt hast, erinnert mich stark an St. Pauli früher und Darmstadt 98 heute.
Und weißt du, was total witzig ist? Du hast im Prinzip den Presseeingang und bist dann kommst dann da rein auf der gegenüberliegenden Tribüne von der Pressetribüne. Und das heißt, du musst dann auf dem Weg zur Pressetribüne einmal komplett um den Fußballplatz herumgehen, auf die andere Seite und dann auf die Pressetribüne gehen. Und das ist wiederum auch total cool, weil wenn das Stadion dann voll ist und die Stimmung kurz vorm Anpfiff so richtig hochkocht, dann gehst du da im Prinzip doch mal direkt am Fußballplatz längs, da wo man ja normalerweise maximal nach dem Spiel stehen darf, um Interviews zu führen. Das ist echt ganz cool.
Also da führen die Journalisten, da machen die Journalisten eine Ehrenrunde schon vor.
Genau, absolut, ja.
Ich habe übrigens noch ein bisschen recherchiert über den SV Sandhausen und jetzt möchte ich mit euch eine kleine Zeitreise machen ins Jahr 2005, 2006. Dietmar Hopp, der mit 10 der TSG Hoffenheim, wir kennen ihn alle, der wollte die drei Vereine aus dem Großraum Heidelberg, TSG Hoffenheim, SV Sandhausen und den FC Astoria Waldorf 2005, 2006 zusammenlegen, einen Verein draus machen, der sollte dann FC Kurpfalz Heidelberg oder HSW Heidelberg 06 heißen, HSW Hoffenheim, Sandhausen, Waldorf. Das war sein Ziel und das zu schaffen und wollte mit dem Club langfristig in die Bundesliga aufsteigen. Wie wir inzwischen wissen, hat er das dann später mit der TSG Hoffenheim geschafft. Der DFB hatte sogar sein Okay gegeben, aber der SV Sandhausen hat sein Veto eingelegt. Der hatte keinen Bock auf diese Fusion und das ist toll, denn der SV Sandhausen hat es auch ohne Hopp in die zweite Liga geschafft und spielt jetzt gegen den großen HSV.
Ja, Ex und Hopp. Also von daher, ich glaube übrigens am Wochenende, übrigens da muss man nochmal ganz kurz eine Sache sagen, bevor ich nochmal ich glaube zu Ende führe. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, der Hamburger SV gewinnt, Holstein Kiel verliert. Okay, das ging natürlich dann nur einmal konträr und der FC
St. Pauli. Wer hat das gesagt?
Und der FC St. Pauli würde große Probleme
haben das gesagt?
Ja. In dieser Saison bekommen.
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Also das ist ja auch die Krux daran. Also unsere Vorhersagen, die sind ja auch meistens weiter im Voraus als 3 Tage. Das ist wie bei den Wettervorhersagen. Die sind dann nicht mehr so richtig seriös. Aber trotzdem geben wir uns ganz viel Mühe. Gewinnt denn der Hamburger SV am Wochenende beim SV Sandhausen? Übrigens ja auch gegen Rorik Gíslason. Schöne Geschichte. Das ist ja dieser Isländer, der bei der WM, dieser schönen Anführungsstrichen, also der mit einer Loris Karius-Frisur, mit diesem Zopf da hinten, blond blond, natürlich eisblaue Augen, der Isländer, 30.000 Follower vor seiner Einwechslung gehabt und jetzt hat er 1,3 Millionen, das ist ein absoluter Internetstar, hat mehr Follower als ganz Sandhausen und alle
Instagram,
drumherum.
Ne?
Bei Instagram. Genau, also gegen unter anderem diesen Mann muss der Hamburger SV spielen und eben gegen die Atmosphäre im Hartwaldstadion vor 15.000. Gewinnt er oder
aber
gewinnt er nicht?
3.300 Hamburger, ne? Es sind ja normalerweise nur 10% der Karten für die Gäste reserviert, das wären 1.500, aber da der SV Sandhausen das Stadion ja eigentlich nie voll kriegt und sich auf die vielen, vielen Gästefans aus Hamburg freut, bekommen die ein Kartenkontingent von 3.300. 3.300 Hamburger haben ja auch diesen Podcast gehört und wissen jetzt, wegen der Wegbeschreibung, wegen der Werbung am Bahnhof, wie sie nach Sandhausen kommen. Aber du wolltest noch sagen, wie das Spiel ausgeht.
Nee, du. Also ich glaube, der HSV gewinnt in Sandhausen.
Ich glaube, der HSV spielt unentschieden in Sandhausen. Ich will das auch begründen. Ich glaube, die Hamburger werden erst dann zur Ruhe kommen, wenn der Zweitligakader endgültig steht, also Ende August. Es gibt viele offene Stellen noch. Was ist mit Albin Ekdal, der WM-Teilnehmer mit Schweden? Geht er angeblich nach Genua oder bleibt er? Was ist mit Philipp Kostic? Ich habe jetzt gehört, er soll eventuell wieder integriert werden in die Mannschaft. Eigentlich will er ja weg. Ein Wechsel zum VfL Wolfsburg hat sich zerschlagen. Was ist mit Douglas Santos, der Olympiasieger aus Brasilien? Schalke soll mal Interesse gehabt haben. Papadopoulos wollten die Hamburger eigentlich auch verkaufen. Der hat sich aber verletzt. Also diese vier haben ja eigentlich keine Lust auf die zweite Liga. Und erst wenn diese Personalien geklärt sind, dann kommt der HSV zur Ruhe. Dann saß Lasogga auf der Bank, war glaube ich auch nicht amused, als er das 0:3 gegen Kiel als Einwechselspieler miterlebt hat. Jan-Fiete Arp nur im Regionalligakader, musste für die zweite Ligamannschaft, für die Regionalligamannschaft spielen, für die zweite Mannschaft. Was ist da los, frage ich mich. Der Mann, der fast zum FC Bayern gewechselt wäre, ist der etwa nicht mal gut genug, um unter die besten 18 einer Zweitligamannschaft zu kommen? Also der Mann gibt mir inzwischen große Rätsel auf, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir erinnern uns an ein paar gute Spiele, die Fiete Arp in der Abstiegssaison gemacht hat, aber dann waren halt auch viele schlechte dabei. Er ist, weil er im Abi-Stress war, weil er körperlich Schwierigkeiten hatte, ja mit dem HSV untergegangen und wurde in der Schlussphase der Saison gar nicht mehr berücksichtigt. Und jetzt spielt er keine Rolle. Also ich zweifle inzwischen an der Profitauglichkeit von Fiete Arp oder bin ich hier zu streng?
Lass uns da doch mal unseren HSV-Experten Martin Seidemann einbinden. Also ich habe gestern gerade die Diskussion mit dem Stadionsprecher des Hamburger SV geführt. Das ist ja Dirk Böge, der ist ja auch Moderator bei NDR 2. Aber Martin, was glaubst du denn? Warum spielt Fiete Arp momentan nicht?
Ich glaube, die vergangene Saison hat ihn ohne Frage überfordert. Auge, du hast es gesagt, er musste sein Abi bestehen, nebenher dann noch irgendwie den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bestreiten. Und zwar, wenn es geht, dann irgendwie auch als alleiniger Retter des HSV. Hat nicht funktioniert, kann auch nicht funktionieren mit 18 Jahren. Das ist total aberwitzig. Und ich behaupte, dass er immer noch ein bisschen braucht, um sich davon zu erholen und möglicherweise auch, um das Wechseltheaterchen, ich benutze immer die Koseform, Richtung Bayern München, das hat ihn bestimmt auch mitgenommen. Der kommt aus einem ganz soliden Haushalt und ist das erste Mal mit solcherlei Dingen in Berührung gekommen. Ich glaube, das war alles ein bisschen viel, finde ich aber auch in Ordnung und ich halte es auch nicht für den allerschlechtesten Ansatz, ihn dann jetzt langsam wieder aufzubauen und auch mal in der Regionalliga spielen zu lassen. Da hat er zwar ordentlich auf die Mütze bekommen gegen den Erzrivalen Werder 0-4.
0-4.
Richtig, das erste Spiel aber hat er gewonnen mit 1-0 und hat das entscheidende Tor geschossen. Vielleicht gar nicht so schlecht und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dem noch hören werden. Der ist einfach viel zu gut.
Aber ein System ohne Stürmer, also ohne echten Stürmer, Jairo hat gegen Kiel Sturmspitze gespielt. Lasogga auf der Bank, klar, Lasogga, wir kennen ihn, dieser schwerfällige Typ, der Wege läuft, die man nicht laufen muss, aber in der zweiten Liga würde er funktionieren, da bin ich felsenfest von überzeugt. Der muss doch zumindest als einzige Sturmspitze auf den Platz gestellt werden. Ich fand das sehr merkwürdig, diese Aufstellung.
Ja, fand ich auch. Aber ich glaube wiederum auch, dass Christian Titz jetzt umschwenken wird und am Wochenende eine andere Formation an den Start bringen wird. Unter anderem mit Pierre-Michel Lasogga von Beginn an. Und dann hatte Hamburger SV auch diese Wucht, die er gegen Holstein Kiel noch nicht hatte. Und dann glaube ich auch, dass es zu einem Sieg reicht. Du sagst unentschieden, aber wie ist denn eure Meinung? Ist der Hamburger SV tatsächlich schon in einer Krise oder wird dieses 0:3 gegen Holstein Kiel überbewertet? Schickt uns eure Meinung an podcast@ndr.de oder natürlich auch gerne über den NDR 2 Messenger. Da gibt es ja die NDR 2 App, da gibt es den NDR 2 Messenger und darüber könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns über eure Meinung. Ist der Hamburger SV schon in der Krise oder war das nur ein Ausrutscher und ab jetzt wird alles gut? Fragen über Fragen.
Die Krise des HSV freut ja auch einige Hamburger, und zwar die Fans des FC St. Pauli. Die sind mit einem Auswärtssieg, mit einem 2:1 in Magdeburg in die neue Zweitligasaison gestartet. Sie haben eine um 4 Tore bessere Differenz, haben 3 Punkte mehr und stehen 14 Plätze besser da. Die kosten das voll aus, sind ja Stadtmeister in Hamburg seit Februar 2011. Da gab es das letzte Duell, das hat der HSV damals im Volksparkstadion gegen St. Pauli verloren, Gerald Asamoah. Und am 30. September kommt es ja dann zum erneuten Aufeinandertreffen wieder im Volksparkstadion, HSV gegen St. Pauli. Aber ihr seid ja gerade...
Tickets sind übrigens weg. Gestern, also wir zeichnen ja auf, am Dienstag hat der Vorverkauf begonnen, heute sind die Tickets weg.
Oh, guck mal hier, mein Stuhl knatscht, weißt du?
Krass. Ja. Das ist aber nicht der Trainerstuhl von Christian Titz. Haha, kleiner Witz. Nein, aber ihr seid ja gerade in Hamburg. Ich bin ja in entfernten Glasgow. Wie habt ihr das wahrgenommen, so zwischen St. Pauli und HSV-Fans nach diesem ja doch historischen ersten Zweitliga-Wochenende mit einem Misserfolg für den HSV und mit einem Erfolg für St. Pauli?
Also ich glaube schon, dass es ein kleines Themachen ist, aber auf der anderen Seite wurde das jetzt auch nicht großartig überbewertet. Also das war jetzt nicht so, dass sich da irgendwie Wortgefechte an Bäckern, Kiosken oder Tankstellen ergeben haben und die ganze Stadt über nichts anderes gesprochen hat. Also so kann man das nicht sagen. Allerdings, worüber glaube ich noch ein bisschen gesprochen wurde, und das hat man eben auch so mitbekommen, ist der neue David Beckham des FC St. Pauli. Das ist ja Marvin Knoll. Das ist ja so eine Mischung aus Innenverteidiger und defensivem Mittelfeldspieler. Und vor allen Dingen ist er ein unfassbarer Freistoßschütze. Er hat ja gesagt, seine Vorbilder waren unter anderem David Beckham. Sieht ja auch so ein bisschen so aus wie David Beckham zu Real Madrid-Zeiten. Also auch mit diesem Zopf und mit diesem Vollbart. Und der hat dann ja im Spiel gegen den ersten FC Magdeburg den Freistoß ins Torwarteck oben rechts reingezimmert. Und da hat unser Kollege, der dieses Spiel da verfolgt hat, ihn mal gefragt, ob er das dann tatsächlich auch genauso machen wollte.
Ja, also weil ich wusste, über die Mauer war es schwer, weil da waren wirklich große Leute drin. Die Mauer war richtig gut gestellt. Wollte ich halt ins Torwarteck und habe die Woche auch trainiert, dass ich dem vielleicht von da ins Torwarteck schießen kann. Und ja, war ein richtig schönes Tor.
Das war richtig Knoll, könnte man sagen. Also das war richtig gut.
Und was reimt sich auf Marvin Knoll?
Na?
Fabian Boll. Das war der letzte St. Pauli-Spieler, der Freistoßtore geschossen hat. Sehenswerte Freistoßtore, ja. Ich glaube, beim FC St. Pauli ist man happy, einen Mann wie Marvin Knoll zu haben. Übrigens kam der ja für Lasse Sobich, der Abwehrchef. Der saß beim Sieg der Kölner in Bochum nur auf der Bank. Da habe ich mich sehr gewundert, weil ich finde ja, dass Lasse Sobich der beste Innenverteidiger der abgelaufenen Zweitligasaison gewesen ist. Aber das zeigt auch, wie gut dieser Kölner Kader ist. Raphael Zichos. Der Ex-Kieler, den Markus Anfang ja mit nach Köln genommen hat, hat auch ein Tor geschossen für den FC und der hat dann auch anstelle von Sobich gespielt. Ja,
und da hake ich ganz kurz rein. Da sage ich zum Beispiel, dass nämlich das eigentlich der beste Innenverteidiger der abgelaufenen Saison ist, und zwar der Kieler Kapitän Raphael Zichos, ne, der jetzt eben auch den Vorzug vor Sobich erhalten hat. Ich glaube tatsächlich, dass der... besser ist jetzt auch immer irgendwie schwer zu
Vielleicht
messen.
Vielleicht hat aber auch Meret, der Portugiese, den Vorzug vor Sobich erhalten. Der hat ja auch noch gespielt.
Das stimmt.
Hat er mit 2 Innenverteidigern gespielt.
Wollen wir damit nochmal auf Kiel kommen? Wo wir im Prinzip schon so halbwegs durch die Nase ins Auge über Anfang und Köln
genau,
und Zichos.
Genau, ich wollte noch kurz sagen, St. Pauli spielt Freitag gegen Darmstadt 98, wahrscheinlich mit viel Euphorie wegen des Auswärtssieges und wegen der Hamburger Niederlage, also wegen der Niederlage des HSV. Jetzt aber Holstein-Kiel. 3-0 in Hamburg gewonnen. Das ist ein wahnsinniger Erfolg für die Kieler gewesen. Und die spielen jetzt, wie hast du den Verein genannt, den Gegner?
Ja, du hast ja, glaube ich, in der letzten Folge von Schmerzgebirge Aue gesprochen. Dann ist das jetzt für mich ein bisschen auch Leidenheim, obwohl...
der erste FC Leidenheim.
Ja, die Leidenheim der jungen Kieler, könnte man auch sagen, um es mit Goethe zu formulieren. Aber nein, ich glaube tatsächlich, dass Holstein Kiel natürlich auf einer unfassbaren Euphoriewelle surft, die ganze Woche schon. Für den Trainer, für Tim Walter, oder wie sagst du nicht immer so schön?
Immer Walter.
Nicht mehr als nur so und so viele Punkte. Wie viel waren es nochmal?
Dass wir 3 Punkte haben, mehr nicht. Und so versuchen wir uns weiter zu ernähren, ja, was die Punktebilanz anbelangt. Aber wir müssen auch im Training müssen wir noch einige Dinge verbessern. Und von daher, daran arbeiten wir. Und wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen.
Das sagt Tim Walter. Tim Walter sagt das, was ein Trainer sagen muss nach einem 3:0 bei dem hochgehandelten Hamburger SV, ja, Holstein Kiel. Also ein Mann, der war wirklich überragend. Ich bin ja auch im Stadion gewesen. Das war Lee. Oder wie die Holstein-Kiel-Fans sagen, Lee. Also die haben jetzt schon einen absoluten Kultspieler gefunden. Der hat wirklich überragend gespielt. Man kann das jetzt nicht nur an einem Spiel festmachen. Und das wird sich natürlich auch zeigen, wie das sich im Laufe der Saison weiterentwickeln wird. Aber der war wirklich richtig gut, war belebend, war ein Teamplayer, hat seine Mitspieler eingesetzt, war schnell, war technisch stark. Also der hat mir wirklich richtig imponiert. Und Holstein-Kiel muss natürlich jetzt aber auch am Wochenende im eigenen Stadion gegen Heidenheim nachlegen. Hat übrigens an diesem Aufzeichnungstag noch einmal nachgelegt. Neue Qualität auch nochmal in der Offensive gewonnen mit Aaron Seidel. Ne? Das ist ja dieser Leihspieler aus dem letzten Jahr.
Ah, okay.
Der Mainzer, der kommt jetzt noch einmal auf Leihbasis für ein Jahr an die Förde nach Kiel. Und ja, da kommt dann tatsächlich auch noch weitere Qualität dazu. Und das muss man auch so, wenn man sich die Foren anguckt, auch tatsächlich nochmal dazu sagen. Also viele sind wirklich beeindruckt davon, wie gut, wie sicher, wie kombinationssicher Holstein Kiel gespielt hat. Ich auch, ich sage Chapeau, sage aber auch, macht der Hamburger SV eine der vielen Chancen in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten, dann geht das Spiel ganz anders aus. Ging nicht, es lief alles für Holstein Kiel. Ja, dann haben sie im zweiten Durchgang auch richtig gut gespielt. Jetzt müssen sie allerdings auch am Wochenende nachlegen, denn es war ja auch tatsächlich unterm Strich, wie hat es Tim Walter eingangs so schön gesagt, nur ein Spiel und das gibt ja auch nur 3 Punkte. Und natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein.
Das wird dann die Heimpremiere und die Heidenheim-Premiere für Lee. Der war ja mit Südkorea dabei bei der WM, haben wir letzte Woche gesagt, auch dabei beim 2:0 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Und aus der Nationalmannschaft ist jetzt Mario Gomez zurückgetreten. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wie oft hat wohl Sandro Wagner die Nummer von Jogi Löw gewählt und im letzten Moment wieder aufgelegt? Ärgert der sich jetzt, dass er bereits vor der WM seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat? Weiß ich nicht. Aber Mario Gomez ist 33, der wird vielleicht auch vorausschauend geahnt haben, dass er eventuell nicht dabei gewesen wäre, wenn die Nationalmannschaft Anfang September in die Nations League startet, übrigens mit einem Spiel gegen Weltmeister Frankreich. Also ich glaube, der ist auch deswegen zurückgetreten, um dem...
Vorzubeugen?
Ja, um der Absage oder der Nicht-Nominierung von Löw vorzubeugen. Aber ja, mit 33 hat man vielleicht auch alles erlebt in der Nationalmannschaft.
Endlich mal ein unspektakulärer Rücktritt aus der Nationalmannschaft.
Ja, echt.
Ja, so geräuschlos, ne? Wohl überlegt.
Aber vielleicht macht er ja irgendwie noch ein Foto.
Was
aber
für ein Vergleich.
Ja. Müssen wir das jetzt rausschneiden oder können wir das drin lassen? Ihr wisst, wie ich es meine.
Das lassen wir
drin. Das dürfen wir drin lassen, ne?
Mario Gomez spielt ja beim VfB Stuttgart, damit wären wir ja kurz in der Bundesliga auch schon. Da geht die Saison ja erst am 24. August los. Aber wir gucken ja auch, was in der Liga passiert. Axel Witzel wechselt zum BVB. Anlass unserer neuen Rubrik Witzel-Witze. Schickt uns eure Vorschläge an podcast@ndr.de oder nutzt dafür den Messenger in der NDR2-App. Mir fällt spontan keiner ein.
Obwohl, müsste ich mich entscheiden zwischen diesem Podcast und 3 Wochen Hawaii. Ihr würdet mir auf Hawaii so fehlen.
Aha.
Also das sagt immer ein Bekannter von mir, der so Warm-Ups macht. Der macht das auch so für Markus Lanz und für viele Talkshows und so. Und das ist tatsächlich sein absoluter Standardspruch. Mit dem arbeite ich auf anderer Ebene, beim Beachvolleyball zum Beispiel, hin und wieder nochmal zusammen. Der kommt jedes Mal. Von daher ist es auch, glaube ich, der einzige Witz, den ich mir gemerkt habe und der einzige, den ich auch rezitieren kann. Aber er kam auch nicht so gut an. Aber naja, das ist eine andere Geschichte.
Axel Witzel.
Oh, guck mal,
Axel
Martin.
Axel Witzel, da war wieder die Aussprache.
Axel Witzel.
Aber was tatsächlich ja vielleicht auch ein kleiner Bild-Witzel war dieses Bild von Axel Witzel. Habt ihr das gesehen? Dieser Wuschelkopf und der dann hinten auf diesem Wuschelkopf fast schon wie eine Kippa einen Fahrradhelm aufhatte. Also ein Fahrradhelm, gefühlt so groß wie ein Überraschungsei-Deckel, hinten auf dem Kopf von diesem Wuschelkopf von Axel Witzel. Das sah tatsächlich sehr, sehr ulkig aus. Habt ihr es gesehen?
Könnte eine Kohlfrisur im Ruhrgebiet werden, auf jeden Fall. Übrigens, Witze und Witzbolde, in der Kicker-Redaktion scheint auch einer zu sitzen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen diese Schlagzeile gelesen. Aaron Martin fährt in Mainz vor. Gemeint ist Aaron Martin, der Linksverteidiger, 21 Jahre, den Mainz 05 von Espanyol Barcelona ausgeliehen hat. Aaron Martin fährt in Mainz vor. Offenbar war das ein Autofreak, der diese Schlagzeile entworfen hat. Der hat dann den zweiten Buchstaben, das A, gegen ein S ausgetauscht oder umgekehrt. Das Auto mit dem S und der Vorname mit dem A. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aaron Martin fährt in Mainz vor. Normalerweise sind wir doch für solche Schlagzeilen zuständig.
Ich frage mich gerade, ob das schon unter die Rubrik fiel, wir erklären Witze.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehört das dazu. Ich freue mich sehr. Ein bisschen umständlich, aber die Pointe hat sich nach und nach erschlossen. Das sind ja die besten Witze, die man so in altenheimgerechten Portionen serviert.
Absolut.
Wisst ihr übrigens, worüber ich mir Sorgen mache?
Nein.
Es geht um das Tor von Werder Bremen. Da steht Jiří Pavlenka, einer der besten Bundesliga-Torhüter der aktuellen, der abgelaufenen Saison. Und dann wird es aber schon ziemlich leer im Tor.
Da könnte man sagen, er steht im Tor, im Tor, im Tor und nichts dahinter, oder? Es gibt niemanden, der dahinter steht.
Keine Absicherung. Jaroslav Dropny verletzt, Michael Zetterer verletzt. Stefan Karpinos, ein Grieche, den Werder letzte Woche verpflichtet hat, verletzt. Der zweite Mann ist jetzt der 18-jährige Luca Plogmann. Ich habe mir ja sagen lassen, dass der Lamborghini von Tim Wiese in den vergangenen Tagen häufiger am Osterdeich gesichtet worden ist. Bahnt sich da möglicherweise ein spektakuläres Comeback an?
Ja, es wird auf jeden Fall zu Werder Bremen passen, aber ich glaube in jedem Fall nicht. Nein, also da bahnt sich kein, obwohl, weiß nicht so, Tim Wiese hätte schon was, oder? Ist der eigentlich, aber der ist ja gar nicht mehr...
Passt der noch ins Tor? Das Tor ist ja 7,32 Meter breit. Geht das noch, so von den Körperproportionen?
Der ist jetzt ja, glaube ich, wieder so ein bisschen, wie sagt man in der...
Osterdeich.
Jetzt jedes Wort, was neu im Podcast, noch nie aufgetauscht.
Er legt jedes Wort auf die Goldwaage.
Verzeihung, aber unser Kollege Moritz Kasserlet hat mir mal gesagt, das hieße Osterdeich.
Ist das deswegen, jetzt wirklich dein Ernst?
Ja, ist wirklich mein Ernst, deswegen habe ich noch mal kurz nachgeschaut.
Dazu muss man vielleicht noch ganz kurz
erklären. Einigen wir uns auf Bremen.
Ja. Und vielleicht noch erklären wir noch einmal Moritz Kasserlet, das ist unser Werder Bremen-Experte, der ja auch bei dir bei den European Championships in Glasgow mit dabei ist und ich glaube hauptsächlich für den Bahnradsport zuständig ist. Ist das richtig?
Genau, und da jeder hier so seinen Tagesablauf hat, obwohl wir im selben Hotel wohnen, kann es passieren, dass man sich tagelang nicht sieht. Aber Moritz, der hat freundlicherweise, heute ist ja Mittwoch, Karten organisiert für das Champions League Qualifikationsspiel, das wir uns nach Feierabend angucken werden, zwischen Celtic Glasgow und AEK Athen. Der Celtic Park, ungefähr einen Kilometer von der Schwimmhalle entfernt. Da freue ich mich drauf, da freue ich mich so drauf. Und ich habe mir auch schon mal so ein bisschen die Mannschaft von Celtic Glasgow angeguckt. Da spielt unter anderem auch einer, der mal Nationalspieler war. Zumindest für ein, zwei Spiele, glaube ich. Marvin Kompea, Innenverteidiger, früher in Gladbach und Hoffenheim. Der spielt bei Celtic Glasgow.
Aber das kann man jetzt ja nicht mehr
vergessen. Moritz ja auch noch. Er ist für das Event- und Abendprogramm zuständig.
Kann man das mit Marvin Kompea eigentlich noch vergleichen?
Ja, der war ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Den müssen wir nicht erklären.
Okay,
ne?
Weiß ich auch nicht.
Gut. Also, ich gehe nachher zum Fußball. Das ist ja auch eigentlich der Kernbestandteil dieses Podcasts. Haben wir noch was oder sind wir am Ende?
Nee, ich glaube, eins noch, also ich soll von Udo Lindenberg ausrichten.
Also, Hallöchen, liebe HSV-Fans und so, ja, hier im Norden, so großes Panik-P schon im Gesicht und so. Am Wochenende und so, großes Auswärtsspiel in Sandhausen und so, Fußballdorf und so, alle kommen zusammen und so, um zu kämpfen. Also, macht es euch entspannt und so, große Party, Wochenende in Sandhausen, zweite Liga, Hamburger kommt richtig gut an und so, Heimathafen und so, ja. Alles wird gut und keine Panik. Alles wird gut, alles gut, alles wird gut.
Also sollte ich nochmal ausrichten. Also am Wochenende wird alles gut.
Dass der auch immer parallel zur Aufzeichnung unserer Folgen zufällig im NDR2-Gebäude rumläuft.
Der ist immer da.
Der ist immer da.
Immer
der
da.
Biedert sich an. Oder wohnt er da inzwischen?
Nee, der ist immer da.
In diesem Hotel an der Alster, oder?
Ja. Hm.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ist vielleicht immer da.
Bis nächste Woche eine Antwort und eine Erklärung.
Am Ende müssen wir ja immer noch sagen, wo es uns gibt. Ne? Dann können wir das vielleicht an dieser Stelle jetzt machen. Also uns gibt es bei iTunes.
In der ARD Audiothek, im Internet unter ndr.de/einballfürzwei. Und euer Feedback, das interessiert uns. Sagt uns, was wir gut machen, was wir schlecht machen. Habt ihr Wünsche, habt ihr Anregungen, habt ihr Fragen, habt ihr Vorschläge? Dann her damit an podcast@ndr.de oder nutzt dafür den Messenger in der NDR2-App.
Ja, habe ich mir auch gerade runtergeladen und so, super Ding und so, hier auf dem Handy und so, Funkomat und so, Udo Naut am Start und so, ja, hier, tolle App und so, NDR2, Bingo Bongo, Alles klar. So. Mach's gut.
Und ich gehe jetzt meinen neuen Regenschirm ausprobieren. Den braucht man hier in Glasgow. Ihr schwitzt in Hamburg. Wir haben es hier kuschelig kalt, 18 Grad Dauerregen. Ich muss raus in die Pfützen.
Dann Pfützen. Alles klar. Viel Spaß. Michael, wir hören uns bestimmt wieder nächste Woche.
Ja, dann aber aus Hamburg. Ich komme Montag wieder und freue mich.
Und ich freue mich erst.
Goodbye.
Tschüss.
Ein Ball für zwei. Der NDR2 Fußball-Podcast.